Unterwegs mit Jesus. Heute zu dem Thema die ersten Jünger. Ich lese Johannes 1, die Verse 35 bis 42. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Die anderen Verse folgen. Ich schau mal. Dass wir uns das Geschehen etwas besser vorstellen können, habe ich eine Karte mitgebracht. Johannes taufte am Jordan. Der Jordan, der Fluss vom See Genezareth bis zum Toten Meer, ist hier und liegt in einer Senke, die als der tiefste Erdenpunkt der Welt bezeichnet wird. Weit unter dem Meeresspiegel. Und an diesem Jordan, es ist mehr ein Bach als ein großer Fluss, je nachdem auch welche Jahreszeit ist, an diesem taufte Johannes. Wahrscheinlich in der Nähe von Jerusalem, Bethanien wurde genannt in der Bibel, also hier, es wurde auch Salem mal genannt, also etwas hier höher. Und hier, also ungefähr dort, bewegte sich Johannes mit zwei von seinen Jüngern. Das heißt, Johannes hatte Jünger. Jünger sind Nachfolger. Das sind meistens jüngere Menschen, deswegen sagt man Jünger, die von dem Älteren etwas lernen möchten. Und zwar aus freien Stücken. Nicht, weil der Ältere sagt, also kommt mal her, wie es bei uns im Schulsystem ist. Alle Schüler werden verpflichtet, was zu lernen. Und dann müssen sie dann einfach in eine Klasse rein und dann werden sie dem Älteren zugeteilt. Und dann müssen die Jünger lernen. Nein, die Jünger suchten sich das selber. Die waren voll Interesse. Und so war Johannes mit seinen Jüngern dort. Und Jesus ging umher. Also irgendwie so, er spazierte. Er guckte mal. Und da sagte Johannes: Siehe das Lamm Gottes. Das klingt ja erstmal ganz niedlich, so nach Ostern und überhaupt schönes Wuschelfell. Und nein, es ist eine Botschaft in diesem Wort, die wir verstehen dürfen. Die Bevölkerung zu der Zeit war zerrissen. Sie lebte in dem alten Traum der Gottesherrschaft. Und dieser Traum zog sich von ganz weit früher, vom Abraham, dem Gott den Sternenhimmel zeigte mit den einzelnen Sternen und so viel Nachkommen wirst du haben, über Mose, der Auszug aus dem Ägyptenlande, bis hin zu David, zu dem großen Reich, was Salomo hatte in seiner Pracht. Und dann folgte der Bruderzwist und das Zerfallen dieses schönen, starken Reiches. Und es folgte die Eroberung und es folgte Katastrophe auf Katastrophe. Und dann war das Volk der Juden immer wieder stark geworden, auch sich gegen die äußeren starken Mächte zu wehren. Und dann gab es den Aufstand der Makkabäer und er wurde auch niedergeschlagen. Und dennoch gab es immer diese Unabhängigkeitsbewegung. Wir wollen aber nicht von anderen Menschen abhängig sein. Wir wollen allein Gott dienen. Und so lebte auch in diesem Land, in jedem Menschen, also in fast jedem Menschen, diese Hoffnung. Wir wollen frei sein für den Vater im Himmel. Wir wollen Gott dienen. Und diese Bewegung, die ging nicht nur irgendwelchen oberen Politikern an, denn diese Bewegung war durchaus politisch. Sie war durchaus auch eine Staatsbewegung gewesen. Sondern sie ging bis zum einfachen Volk, bis zum Handwerker, bis zum Fischer. Und die hatten eine Schrift, die sie ganz besonders lieb hatten. Das ist die Schrift des Jesaja. Jesaja, was weiß ich, so ein bisschen älter als der Abstand zwischen uns und Luther. Und Luthers Schriften sagen uns auch heute noch sehr viel. Wir schöpfen daraus, wir haben das Lutherjahr. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, war die Beziehung des Volkes zu Jesaja. Jesaja, der dieses ganze Elend kommen sah und der immer wieder auch einen Blick hinaus geschickt hat. Und dort, in diesem Buch Jesaja, erzählt er von dem Lamm Gottes. Und das ist nämlich nicht irgendwas Kleines, Niedliches, sondern es ist der, den Gott ausersehen hat, sein Volk zu befreien. Es ist der Gesalbte. Im Hebräischen sagt man Messias oder im Griechischen nachher Christus. Alles das Gleiche. Gesalbt wurden Menschen, die in Königswürde hineingebracht wurden, die einen besonderen Auftrag bekamen. Und dieser Gesalbte, die Menschen zu Jesajas Zeiten wussten es noch nicht, wie das aussehen sollte. Aber sie wussten eins, dass dieser Gesalbte, und das hat der Jesaja deutlich gemacht, sein wird wie ein Lamm, das vor dem Scherer verstummt und das zur Schlachtbank geführt wird. Und wenn wir jetzt die Osterzeit haben, dann ist dieser Jesaja-Text wieder ganz bedeutungsschwer. Da geht es also um einen, der sein Volk befreien wird, der sein Volk von einer schleichenden, drückenden Herrschaft befreien wird. Und er wird nicht der Große und Starke sein. Es wird keinen Schulz-Hype geben. Es wird nicht der von Gutenberg sein, hochgelobt in allen Medien, sondern er wird schwach sein. Er wird Schmerzen haben. Er wird leiden. Man wird ihm nicht ansehen, dass dieser ein Volk, geschweige denn die Welt, retten kann. Und doch wird er durch diese Eigenschaften es tun. Und wenn Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, dann meint er genau diese Jesaja-Stelle, in dem dieser Mensch beschrieben wird. Und die Jünger von Johannes wussten, da ist einer, der ist größer als unser Lehrer. Und es hörten ihn die zwei Jünger und folgten Jesus nach. Das ist spannend. Also wie muss dem Johannes das gegangen sein? Der hatte zwei Jünger gehabt und der verliert die an Jesus. Also ob da so ein bisschen Groll drin ist oder sagen, nein, war nicht. Denn Johannes, der Täufer, hatte sein Leben verstanden als einer, der die Wege ebnet. Der wusste ganz genau, ich bin nicht der Auserwählte, ich bin nicht so groß. Aber eins kann ich mit meiner Schnuddelschnauze, mit meinem großen Mund, mit meinem akzentuierten Reden, mit meinen anklagenden Worten. Ich kann Wege ebnen, dass dem Messias der Teppich ausgerollt wird, dass er hineinfindet. Und so ist es nicht ganz so, wie wir in den ersten drei Evangelien lesen, dass Jesus einfach zu den Leuten hingeht und sagt, du bist mein Jünger, du bist mein Jünger, du bist mein Jünger und alle folgen ihm. Nein, was wir hier lesen, ist eine Vorbereitungszeit auf diese Zeit danach. Und diese Zeit ist hochspannend zu sehen. Jesus, er spaziert nur. Und Johannes arbeitet auf ihn hin. Und Johannes, seine Jünger, checken das und sagen, diesen Jesus, da, von dem müssen wir mehr lernen, da wollen wir hingehen. Und sie folgen Jesus nach. Und zwar nicht in dem Sinne, wie wir es hören, sondern im wörtlichen Sinne. Also, ihr müsst euch vorstellen, Jesus wandert am Jordantal lang, genießt die Flussluft, so wie am Tal der Saale, man so früh die Flussluft genießen kann. Und dann hört er Schritte hinter sich. Und dann lesen wir weiter. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen. Also genau so, genau wörtlich. Und er spricht zu ihnen. Hey, was sucht ihr? Und sie aber sagten zu ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, Meister. Wo hältst du dich auf? Also sie wollten wissen, wo dieser Lehrer, seine Unterrichtsstunden abhält. Und Jesus spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Damit lädt Jesus ein, weiter zu folgen. Und sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Und es war um die 10. Stunde. Die 10. Stunde von 6 Uhr, also im Orient geht die Sonne 6 Uhr auf und 6 Uhr runter. Das ist ohne große Abweichung so. Also in Richtung Äquator geht das dann immer so. Und die 10. Stunde rechnet man ab 6 Uhr. Das sind genau Tea Time, 16 Uhr. Also das ist die Zeit, an der die Jünger Jesus heimlich gefolgt sind. Jesus hat es mitbekommen und hat sie eingeladen, um 16 Uhr Gemeinschaft zu haben. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien. Aha, Andreas. Wer ist Andreas? Wir lesen es später, dass Andreas aus dieser Ecke kam, bei Kapernaum. Daneben ist noch so ein kleines Städtchen. Dort oben lebte er. Was macht er hier unten? Andreas ist ein griechischer Name. Kommt von Androlos oder von ähnlich genannt. Diese Gegend da oben am See mag ganz malerisch gewesen sein, war aber durchaus hart umkämpft, etwas finster und ein Völkergemisch. Der griechische Name Andreas sagt das schon. Und dieser Andreas suchte irgendetwas da unten. Ich erinnere mich noch an unseren Fußmarsch von Weißenfels nach Erfurt. Ungefähr so müsst ihr euch diese Strecke vorstellen. Das läuft man nicht einfach so mal, wenn man einen Spaziergang macht, sondern man suchte etwas dort. Und entweder waren sie bei einem Fest in Jerusalem gewesen, könnte ich mir gut vorstellen, oder sie hatten die Botschaft vom Johannes gehört und dachten, also man hatte ja kein Smartphone, keine Tageszeitung, kein Internet, nichts, man musste hingehen. Also gehen wir mal hin, packen uns Proviant ein, sind 5 Tage unterwegs und gucken uns das Geschehen an. Dort soll es wirklich einen Menschen geben, der getraut sich etwas gegen die Regierung zu sagen. Oh, das ist gefährlich. Wer weiß, ob der noch lange da ist. Wir müssen hin, wir müssen uns das angucken. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Da machen die sich auf und wollen es wissen. Einfache Leute, nicht hochgebildet. Sie wollen es wissen. Sie wollen wissen, wann endlich der Messias kommt. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon. Und hier möchte ich einmal auf die Namen eingehen. Andreas heißt im Griechischen tüchtig und tapfer, also so richtiger Mann ist Andreas. Ja? Und der findet jetzt seinen Bruder Simon. Der muss auch da unten gewesen sein. Der war nicht oben zu Hause, der war auch da unten. Und Simon heißt, er hat gehört. Also die Eltern haben schon in diesen Kindern etwas reingelegt. Interessant, Johannes heißt, Jahwe ist gnädig, Gott ist gnädig. Und Jesus kommt von Jeschua oder Jehoshua und heißt, Gott rettet oder der Edle Gottes. Und in dieser Namensgebung merkt man, wie sehr das Volk auch verhaftet war mit diesem Wünschen und Sehnen, dass Gott etwas tut, was Zeichen setzt. Und der Simon hatte also diesen Namen, er hat gehört, mit er ist Gott gemeint. Er hat es gehört, er hat mein Bitten, mein Flehen gehört. Das haben die Eltern dem Simon mitgegeben. Und dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Also der Bruder musste mitkommen und kann man sich vielleicht so vorstellen, Jesus, schau mal. Ja, Andreas, was? Das hier ist mein Bruder, Simon. Okay. Und Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Wieder ein Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. So lesen wir es. Und so erleben wir, wie Jüngerschaft entsteht. Jüngerschaft entsteht aus einer großen Neugier, aus einem unbefriedigtem Verlangen im Inneren, etwas zu lernen, Wahrheit fürs Leben zu erkunden. Und Jüngerschaft muss lange vorbereitet sein. Es geht nicht Knall auf Fall und die Errettung ist da, sondern es muss eine Zeit reif sein. Und diese Geschichte mit Jesus ist eingebettet gewesen in eine lange Vorgeschichte. 600, 700 Jahre zuvor haben Menschen wie Jesaja haben gesehen dieses Unheil der Welt und haben gesehen, was werden kann, wenn Gott wirkt. So lange vorher, wie viele Menschenleben sind gelebt worden, bis denn wirklich das eintraf, was wirklich dann eine Welt umkrempelt. Wir sehen es an dem kleinen Land Griechenland, was dort für eine Entwicklung stattgefunden hat. Genau das gleiche Schema. Es haben Menschen etwas Besonderes erlebt, erkannt und haben es den anderen gelehrt. Manche mussten dafür mit dem Leben bezahlen. So denke ich ebenfalls 500, 600, 700 Jahre zuvor lebten berühmte griechische Meister des Fachs, den Solon, dem Stadtherr von Athen zum Beispiel. Wir sehen Pythagoras. Wir haben heute in der Mathematik von ihm etwas. Wir sehen den Thales. Der hat ebenfalls auch mathematisch gelehrt. Das waren aber Philosophen, die haben versucht, Wahrheit zu erfassen. Sie haben sie auch in Zahlen gefunden. Und Thales wiederum war der Vorläufer von Sokrates. Sokrates, der ein alter Grieche, der mit lauten und manchmal auch etwas herausfordernden Worten Wahrheiten ausgesprochen hat, der hat die ganze Menschheit danach samt unserem Abendland beschäftigt. Die haben darum gerungen und gekämpft. Und wir auch heute noch, wir wissen es bloß nicht mehr. Und Sokrates hatte als Schüler den Platon. Sokrates hat selbst nichts aufgeschrieben. Sokrates musste nachher sterben durch einen Giftbecher auf Geheiß des Staates, weil er böse Worte gesprochen hat, aus der Sicht des Staates. Und Platon hat dann das weitergebracht. Und Platon war der Lehrer von Aristoteles. Und Aristoteles war der Lehrer von einem, der hat die halbe Welt erobert. Alexander den Großen. Und durch Alexander den Großen ist das griechische Denken weit ausgebreitet worden. Und das Römische Reich, unter dem dieses kleine Volk der Juden zu leiden hatte, hatte genauso aus dem Griechentum geschöpft. Sie hatten das ganze Denken mit einverleibt und hatten in ihrem römischen Hang zur praktischen Staatsführung, hatten sie das so in Betonklötze gegossen und hatten das festgemacht. Aber sie lebten aus diesem enorm gedankenreichen, inspirativen Volk der Griechen. Und auch das Christentum hat mit diesem Griechentum später gekämpft gehabt. Paulus, ganz starker Kampf in ihm. Er hat ja dann auch gesagt, dort ein unbekannter Gott, ich weiß, wer es ist. Er ist eingegangen auf die Griechen, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, sagt er. Und so haben zu allen Zeiten sich Menschen Lehrer gesucht. Sie haben Lehrer gesucht, bei denen sie was lernen können. Und genau diese Geschichte ist hier passiert, mit den ersten Jüngern. Und so können auch wir für uns lernen, was bewege ich in meinem Herzen? Was beschäftigt mich? Welche Wahrheit möchte ich erkennen? Wo entdecke ich Ungerechtigkeit? Wo entdecke ich Unwahrheit? Auch wenn Menschen zusammen sind, so wie wir in unserer Gemeinde, gibt es natürlich Dinge, wo wir blind sind, die wir nicht sehen wollen, die wir einfach ganz schwer wahrnehmen können, weil jeder seine eigene Geschichte mitbringt und jeder sich schützen möchte. Und so dürfen wir einem nachfolgen, der uns kennt, den Johannes dem Weg geebnet hat und gesagt hat, das ist der Messias. Und dieser Messias wird nicht so sein wie die Herrscher dieser Welt. Er wird nicht in Pracht und Herrlichkeit da sein und unser Herz im Flug erobern, sondern er wird leiden. Er wird klein sein, unscheinbar. So wie die Menschen auch heute Jesus verachten, so wie sie gering von ihm denken, das war damals schon. Und genau darin öffnet sich eine riesige Kraft. Eine Kraft, die einer unruhigen, unbefriedeten menschlichen Seele das größte Glück der Welt schenken kann. Und das kann man nicht mit Worten ausdrücken. Lydia, du hast es gesagt, wenn in einem etwas sich bewegt, wenn der Himmel sich öffnet, dann ist das so unscheinbar, so klein für andere und so groß für einen selber. Und das ist unser Jesus, der Messias der Welt, das Lamm Gottes, welches stellvertretend für uns die Schuld getragen hat, auf das wir leben können, auf das wir aufblühen können, auf das wir einander uns wohltun können. Es wird nicht immer gelingen, aber genau deswegen dürfen wir jeden Tag neu zu Jesus gehen und dürfen uns, genau wie Jesus den Simon angesehen hat und ihm einen neuen Namen gegeben hat, und der war nicht christlich geprägt, der hieß einfach nur Fels. Fels, das war der Petrus. Und so sieht er dich und mich an und gibt dir und mir einen neuen Namen. Einen Namen, so wie ihr einen Namen bekommen habt. Einen Namen, den ihr ausfüllen dürft, weil er ganz zu euch passt, weil er euch fördert, weil er euren Charakter abbildet und weil euer Leben in diesem Namen Erfüllung haben darf an jedem neuen Tag, an dem ihr lebt. Und dazu segne uns unser Herr, Jesus Christus, und wir dürfen durch ihn den Vater im Himmel finden und ich freue mich, dass wir diesen Weg hier in dieser Gemeinde gemeinsam gehen dürfen, jeder auf seine Art und Weise. Und das wollen wir gemeinsam tun und ich schließe mit einem Gebet. Unser lieber Vater, wir haben soeben gehört auch, wie dein Sohn Jesus Christus doch hier gehandelt hat und Jüngerschaft gegründet hat. Und du siehst die Menschen hier in Weißenfels, auch in unserer Umgebung, unsere Freunde, unsere Bekannten, die eine tiefe Sehnsucht nach Leben haben, die aber auch Zerbruch erfahren haben, denen es vielleicht nicht gut geht, die leiden. Und ich möchte dich bitten, dass du auch Menschen ansprichst, dass sie suchen können und finden können, dass sie anklopfen und dass die Tür aufgetan wird. So möchte ich dich bitten um deinen Segen für uns und für die Menschen hier in Weißenfels. Amen.